Ja, wir haben heute eine Predigt über Philipper 2, Verse 1 bis 5 vorbereitet und der liebe Guido mit ein bisschen Lampenfieber.
Ja.
Ja. Und ich, wir möchten uns das gerne teilen. Und das ist so, es hat mal einer gesagt, jeder von uns hat jetzt eine Aufgabe. Also wir zwei haben eine Aufgabe zu reden, ja. Und ihr habt eine Aufgabe zuzuhören. Solltet ihr früher fertig sein als wir, könnt ihr ein Handzeichen geben, können wir auch aufhören. Ja? Aber ich hoffe nicht.
Ich darf starten. Ja, tue ich das. Gott zum Gruß, ihr Lieben. Ich wünsche euch ganz reichlich seinen Segen und würde euch eingangs gerne eine Frage stellen. Könntet ihr euch vorstellen, im Gefängnis Freude zu empfinden? Also ich könnte das nicht. Paulus empfand Freude, als er seinen Brief an die Gemeinde in Philippi geschrieben hat. Und das bestimmt nicht, weil er an solch unschönem Ort verweilen musste. Nein, Paulus hat sich gefreut, weil ihm die Freude in Jesus an diesem Ort zuteil wurde. Christus, das Vorbild des Gläubigen, Freude im niedrigen Dienst. So wird das zweite Kapitel in der Elberfelder Übersetzung überschrieben. Und die Verse 1 bis 5 stehen über der Überschrift Ermahnung zu Sanftmut und Einigkeit. Und die neue Genfer Übersetzung sagt Selbstlosigkeit als Voraussetzung für die Einheit der Gemeinde. Jetzt lese ich den Text. Nicht wahr? Es ist euch wichtig, einander im Namen von Christus zu ermutigen. Es ist euch wichtig, euch gegenseitig mit seiner Liebe zu trösten, durch den Heiligen Geist miteinander Gemeinschaft zu haben und einander tiefes Mitgefühl und Erbarmen entgegenzubringen. Nun, dann macht meine Freude vollkommen und haltet entschlossen zusammen. Lasst nicht zu, dass euch etwas gegeneinander aufbringt, sondern begegnet allen mit der gleichen Liebe und richtet euch ganz auf das gemeinsame Ziel aus. Rechthaberei und Überheblichkeit dürfen keinen Platz bei euch haben. Vielmehr sollt ihr demütig genug sein, von euren Geschwistern höher zu denken als von euch selbst. Jeder soll auf das Wohl des anderen bedacht sein, nicht auf das eigene Wohl. Das ist die Haltung, die euren Umgang miteinander bestimmen soll. Es ist die Haltung, die Jesus Christus uns vorgelebt hat. Wenn ich bedenke, wie gespalten unsere Christenheit hier in Deutschland ist, erstaunt es mich, wie weit Paulus doch vorausgedacht hat, wie sehr es ihm um die wirklich gelebte Einheit der Gemeinde Jesu geht, früher und auch heute. Es geht Paulus in diesem Brief nicht nur um die Einheit der Lehre oder um die Einheit im Glauben selber, sondern um die Einheit der Gesinnung, der Haltung eines jeden Einzelnen, Jesus als Vorbild anzunehmen in jedem Bereich des eigenen Lebens, sein tiefes Mitgefühl gegenüber den Versagern, den Gescheiterten, den Schwachen, den Kranken, den Verlorenen, dir und mir. Seine Barmherzigkeit, seine Demut, seine Liebe und sein bedingungsloser Gehorsam. Diese Zeilen, die Paulus hier schreibt, sind das Spiegelbild des hohenpriesterlichen Gebets Jesus im Johannesevangelium. In den Versen 20 bis 24, im Kapitel 17, betet ihr für alle, die an ihn glauben, für uns. Da heißt es, ich bete aber nicht nur für sie, damit hat er seine Jünger gemeint, für die er zuerst gebetet hat, sondern auch für die Menschen, die auf ihr Wort hin an mich glauben. Ich bete darum, dass sie alle eins sind, sie in uns, so wie du, Vater, in mir bist und ich in dir bin. Dann wird die Welt glauben, dass du mich gesandt hast. Die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich nun ihnen gegeben, damit sie eins sind, so wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir, So sollen sie zur völligen Einheit gelangen, damit die Welt erkennt, dass du mich gesandt hast und dass ich von dir geliebt bin, wie ich von dir geliebt bin. Jesus hat vor 2000 Jahren in diesem Gebet auch für mich gebetet, damit mir diese Haltung zuteil wird. Lebe ich diese Haltung vor? Bin ich mit euch eins, wie Jesus mit dem himmlischen Vater eins ist? Paulus beginnt den ersten Vers direkt mit zwei Fragen. Nicht wahr, es ist euch wichtig, euch gegenseitig zu ermutigen. Es ist euch wichtig, euch gegenseitig zu trösten, Barmherzigkeit auszuüben. Die Fragen sind doch so formuliert, dass man als Glied der Gemeinde Jesu nur mit einem Ja antworten sollte. Und wenn ich mir diese Frage stelle und sie vor Jesus beantworten müsste, dann müsste ich mich eigentlich schämen. Ich kann diese Frage nicht mit einem eindeutigen Ja beantworten. Ich gehöre seit einigen Jahren zu dieser Gemeinde, zu euch. Und wir haben ein Gemeindemotto. Gemeinsam glauben, leben als Gemeinde aus allen Generationen und Nationen. Lebe ich Einheit vor bzw. mit? Wie sieht es in meinem Gemeindealltag aus? Trage ich dazu bei, dass ihr euch wertgeschätzt, angenommen fühlt? Ist mir mein Bruder, meine Schwester wichtig? Gebe ich euch das Gefühl, geliebt zu sein? Ich weiß, dass viele von euch für mich beten, Anteil nehmen an meiner Krankheit, also genau das tun, was Jesus vorgelebt hat. Aber ich schaffe es nicht, dieses Miteinander bzw. dieses Füreinander zurückzuleben. Und jetzt frage ich, und das meine ich wirklich ehrlich, vielleicht kann mir irgendwann einer diese Frage beantworten. Sagt mir bitte, was mache ich falsch? Diese Frage treibt mich seit langem umher. Und ich würde gerne wissen, was läuft in meinem Gemeindeleben aus der Spur? Viele von euch kenne ich nicht gut. Ich weiß nicht, was euch bewegt und beschäftigt. Ich bin meilenweit von dem Einssein entfernt, um das Jesus in seinem hohen priesterlichen Gebet vor seinem himmlischen Vater auch für mich gerungen hat. Bedingungslose Liebe und Barmherzigkeit für die Seinen waren ihm das Wichtigste, sogar noch kurz vor seinem Tode. Mit der Haltung leben, die Jesus uns vorgelebt hat. Diese Haltung ist für mich oft unerreichbar und erscheint mir viel zu hoch gegriffen. Wie kann und wie soll ich als Mensch, der jeden Tag aufs Neue sündigt, scheitert, versagt, Jesus gegenübertreten? Das kann ich nur, weil ich weiß, dass ich davon lebe, dass mir täglich aufs Neue immer wieder und reichlich vergeben wird.
Ja, wenn ihr den Text noch im Hinterkopf habt, ne, da springen eigentlich drei Punkte raus aus diesem Text raus. Und der erste Punkt, den haben wir überschrieben mit einander ermutigen. Ermutigen und ermahnen, das ist im Griechischen in diesem Urtext so, das liegt ziemlich nah beieinander. Man könnte das mit ermutigen übersetzen, man könnte es auch mit ermahnen übersetzen. Und manchmal, glaube ich, ist ein ermahnendes Wort im richtigen Moment durchaus auch ermutigend. Aber mir persönlich spricht das aus dieser Übersetzung sehr gut an. Ich finde dieses Wort ermutigen einfach schöner. Und ich glaube, gegenseitig ermutigen heißt auch, dass man sich gegenseitig Wertschätzung ausspricht. Wenn ich jemanden ermutige, dann sage ich, ja, ich glaube, dass ich möchte gerne was tun, was dir gut tut. Dass man dem anderen auch mal sagt, schön, dass du da bist. Ich möchte gerne an deiner Seite stehen. Ich möchte dir helfen. Ich möchte dir helfen, dass das volle Potenzial, was Gott sich bei deiner Schöpfung gedacht hat, zutage kommt. Gott hat sich was bei dir gedacht. Und wenn ich dir durch meine Ermutigung dabei helfen kann, dann möchte ich das gerne tun. Das ist Ermutigung in Jesus Christus. Wenn wir Jesus in unser Leben gelassen haben, wenn wir Christ geworden sind, haben wir genau zu diesem Moment, zu diesem Zeitpunkt den Heiligen Geist empfangen. Und dieser Heilige Geist ist was Wunderbares. Der hat ganz viele tolle Eigenschaften. Der ist zum Beispiel für unsere Ermutigung und unsere Auferbauung da. Das macht der Heilige Geist. Aber er ist auch der Führer, der uns den Willen Gottes zeigt. Und genau dazu, um uns gegenseitig zu ermutigen, aber uns auch gegenseitig den Willen Gottes zu sagen, deswegen sind wir hier zusammen. Ja, dafür hat Gott sich die Gemeinde einfallen lassen. Das ist nämlich eine ganz, ganz tolle Sache. Denn manche Dinge, die für dich gut wären, sagt er deinem Nachbarn. Und dann ist es die Aufgabe deines Nachbarn, dir das zu sagen. Ja, der Heilige Geist wirkt in jedem einzelnen Christen. Er gibt uns Gedanken auch über unsere Brüder und Schwestern. Und wenn wir das nicht tun als Gemeinde, uns auch das gegenseitig zusprechen, dieses gegenseitige Ermutigen, uns auch mal was zu sagen, ey, ich könnte mir vorstellen, das wäre vielleicht der Weg, den du gehen solltest, dann geht ganz viel verloren. Im Umkehrschluss heißt das, ohne ein lebendiges Leben in der Gemeinde, ohne Glied einer Gemeinde zu sein, kann ich niemals der Christ werden, den Gott sich für uns vorstellt. Ohne eine Gemeinde, ohne den Zuspruch meiner Geschwister, werde ich niemals der Mensch, den sich Gott bei deiner Schöpfung ausgedacht hat. Uns wird immer etwas fehlen, ob wir das merken oder nicht. Aber das ist einfach so. Das ist Wirken des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist wirkt in dir etwas Gutes für deinen Bruder. Oder in ihm etwas Gutes vielleicht für deine Frau oder für irgendeinen anderen in der Gemeinde. Das ist gelebte Gemeinschaft. Das ist Auferbauung und Ermutigung in Christus. Und wir haben einfach alle das Vorrecht, uns von unseren Geschwistern ermutigen und leiten zu lassen. Das ist praktisch ein Anspruch, den wir haben als Gemeindemitglieder. Aber das heißt natürlich auch genauso, wir haben den Auftrag, unsere Geschwister zu ermutigen und zu leiten. Wir brauchen einander. Wir brauchen uns für das, was falsch läuft, dass uns vielleicht einer mal sagt, du hast so einen blinden Fleck in deinem Leben, den hast du vielleicht selber noch nicht gesehen. Sollen wir mal drüber sprechen? Wir brauchen einander, um uns zu vergeben, damit wir Vergebung erfahren können. Das ist eine wunderbare Sache, Vergebung zu erfahren. Wir brauchen einander in Zeiten der Anfechtung, wenn wir alt und krank geworden sind, dann ganz besonders. Wir brauchen einander sogar, um füreinander zu glauben. Das ist eine ganz tolle Kiste, die kommt so in der Bibel vor. Die Geschichte kennen wir alle. Ja? Es gab einen sehr, sehr kranken Mann und der hatte vier Freunde, die ihn nicht verloren lassen wollten. Sie haben gehört, Jesus ist da, der ist im Ort und er ist da in einem Haus und da ist rappelvoll, da kommen wir mit dem einfach nicht rein, denn sie müssen diesen Mann tragen. Dann gehen sie rauf aufs Dach von dem Haus und machen da ein Loch rein und lassen ihren armen, kranken Freund auf einer Matratze oder auf dem Tuch von oben runter bis zu Jesus. Und dann steht da nicht Folgendes, als Jesus das große Vertrauen des Kranken sah, oder den großen Glauben des Kranken in der Stadt, als er ihren Glauben sah, als er den Glauben dieser Gemeinschaft sah, den Glauben der Freunde. Sie konnten füreinander glauben. Der Glaube der Freunde hat den Kranken bis zu Jesus gebracht und ihm geholfen. Als Jesus ihren Glauben sah, sagt er zu dem Mann, mein Freund, deine Sünden sind dir vergeben. Also wir brauchen einander. Wir brauchen einander, um geistlich klarer zu sehen. Wir brauchen den Zuspruch des Heils. Und uns auch das schon mal immer wieder zu sagen, Mensch, du bist meine Schwester, mein Bruder und Gott ist bei dir. Das ist die Art von Ermutigung, die Christus von uns haben möchte. Das ist die Art von Gemeinschaft, die Jesus sich in der Gemeinde wünscht. Und die Frage, die ich mir gestellt habe, wann habe ich jemals zum letzten Mal einem anderen in der Gemeinde meine Wertschätzung ausgedrückt? Lange her. Wann habe ich das letzte Mal jemand ermutigt? Ihm wirklich Ermutigung zugesprochen und zu sagen, Mensch, Gott ist bei dir. Wisst ihr, wenn wir alle Ermutigung geben und einander Wertschätzung ausdrücken, dann werden wir sie auch ernten.
Ich darf über das Trösten sprechen. Bei der Vorbereitung musste ich erschreckend feststellen, da fällt dir ad hoc nicht allzu viel ein. Dann habe ich mein Lexikon zur Bibel rausgesucht und genommen und habe gedacht, jetzt musst du doch mal schauen, was gibt es da so zum Thema Trost? Und ich habe da das eine oder andere gefunden. Da heißt es zum Beispiel, der wahre Trost, der kein bloßes Beruhigen, sondern wirkliche Hilfe ist, kommt von Gott allein. Man bezieht sich da in Jesaja 57 auf einen Vers. Oder Die mittelbar tröstende Hilfe Gottes ist das göttliche Wort. Der eigentliche Trostbringer ist der messianische Gottesknecht, dessen Hauptaufgabe darin besteht, den Armen die Frohbotschaft zu bringen und zu trösten alle Traurigen und noch einiges mehr. Ich finde theologisch natürlich alles vollkommen richtig und korrekt. Wenn ich euch jetzt fragen würde, wer von euch heute Trost sucht, und ich würde euch diese Zusagen, die ich gerade vorgetragen habe, euch so Wort für Wort zusprechen, werdet ihr getröstet? Würde ich mit dieser Art Formulierung nochmals, bitte nicht missverstehen, theologisch und biblisch vollkommen richtig, da gibt es nichts dran zu rütteln, würde ich da nicht meine Eigenverantwortung auf sehr bequeme Art abgeben, wirklich mitfühlend und barmherzig, wäre ich doch mit solchen Formulierungen nicht, oder? Ich bin dann auf eine Aussage gestoßen, die mich sehr nachdenklich gemacht hat. Das Bedürfnis nach Trost ist verursacht durch die schwere Bedrückung in der gegenwärtigen Welt. Ihr alle kennt Situationen im Leben, wo wir mit unserem Latein am Ende sind. Selbst wahrhaftige Bibelworte können sich dann als Schall und Rauch erweisen und spenden keinen Trost mehr. Natürlich schenkt uns Gottes Wort Trost, aber manchmal ist die Verzweiflung eben so groß, dass selbst das Bibelwort keinen Trost mehr spendet. Und genau dann sind wir auf Familienangehörige, Freunde und Geschwister angewiesen, die sich Zeit für uns nehmen, unsere Hand halten, uns zuhören, mit uns beten und natürlich auch aus der Bibel vorlesen. Aber einfach Menschen, die da sind, von denen wir uns getragen und geliebt fühlen. Ich glaube, dass Einsamkeit, das Gefühl, keiner hat Zeit für mich, sehr, sehr schlimm sein kann. Bin ich ein Mensch, dem seine Geschwister und andere Menschen am Herz liegen? In Römer 12 fordert Paulus auch mich auf: Freut euch mit den Fröhlichen, weint mit den Weinenden. Kann und will ich anerkennen, dass es dem anderen schlecht geht? Wie will ich Empathie für Menschen empfinden, die ich nicht leiden kann, die mich nicht leiden können, die am Rande der Gesellschaft stehen, wenn ich das in meiner Familie, der Familie Jesu, nicht hinbekomme? Wann und wo, habe ich mich gefragt, habe ich Trost, Empathie, Barmherzigkeit in meinem Leben vorgelebt, gegeben? Und dann ist mir eingefallen, dass mir das doch schon einmal zuteil worden ist. Ich habe euch das mal erzählt. Ich habe vor einigen Jahren als Hausmeister in einem Pflegeheim arbeiten dürfen, ganz in der Nähe hier in Landenbach, im Haus Aggertal. Pflegebedürftige, ehemalige Alkoholiker, ehemalige Drogenabhängige, Demente, die Liste ist lang. Menschen, die am Rande der Gesellschaft stehen. Menschen, deren wichtigstes Tagesglück war, zu essen und zu rauchen. Einige Menschen hatten sich selbst abgeschrieben, weil sie wussten, dass sie ihr Leben in diesem Heim zu Ende bringen werden. Ich habe diese Menschen kennen, schätzen und auch lieben gelernt. Und ich kann euch versichern, es gibt nichts Schöneres, als in das strahlende Gesicht eines Menschen zu schauen, dessen Vertrauen du dir erworben und verdient hast. Wenn du ihnen mit Zuneigung, Wertschätzung und auf Augenhöhe begegnet bist. Ich hatte Barmherzigkeit, Mitgefühl und Empathie mit jedem einzelnen unserer Bewohner. Das hat aber nur funktioniert, weil ich jeden Tag nur um eins gebeten habe: Lieber Herr Jesus, schenk mir heute den Himmel in meinem Herzen. Weil ich genau weiß, wie es ist, wenn man Krieg mit sich und seiner Umwelt führt. Ich hatte die friedlichste und entspannteste Zeit in meinem Leben, obwohl diese Zeit anstrengend und bisweilen sehr sorgenvoll gewesen ist. Rückblickend weiß ich heute, dass ich nicht immer der Segensspendende gewesen bin, sondern dass ich auch im Übermaß empfangen durfte. Entfernt man sich von diesem Weg, hat einen die Welt sehr schnell wieder. Auch das habe ich erfahren. Es gibt ein wunderschönes Lied, alte deutsche Sprache. Jetzt rümpft sicherlich der eine oder andere die Nase, aber trotzdem, das ist der Knaller. Welches genau beschreibt, wie wir nach dem Vorbild Jesu auf dieser Erde miteinander umgehen sollen. Herz und Herz vereint zusammen, ihr kennt das sicherlich. Der Text ist von Nikolaus Ludwig Graf Zinzendorf, der hat den 1725 geschrieben. Und der Text ist heute genauso aktuell wie vor 300 Jahren. Wenn ihr mir gestattet, würde ich euch gerne die 5. und 6. Strophe vorlesen, weil die bringt das genau auf den Punkt. Liebe hast du es geboten, dass man Liebe üben soll. O, so mache doch die toten, trägen Geister lebensvoll. Zünde an die Liebesflamme, dass ein jeder sehen kann. Wir als die von einem Stamme stehen auf für einen Mann. Lass uns so vereinigt werden, wie du mit dem Vater bist. Bis schon hier auf dieser Erde kein getrenntes Glied mehr ist. Und allein von deinem Brennen nehme unser Licht den Schein. Also wird die Welt erkennen, dass wir deine Jünger sein. Liebe, das griechische Agape, genannt die allumfassende echte Liebe, die man geschenkt bekommt. Das ist die Lösung.
Die führt zum Punkt 3. Aus der Kraft der Liebe heraus wollen wir einander höher achten als uns selbst. Ich glaube, wer einmal den Fernseher angeschaltet hat, weiß, dass das so heute nicht mehr vorkommt. Einander höher achten als sich selbst, werdet ihr in keiner Fernsehsendung finden, werdet ihr in der Zeitung nicht finden, weil das einfach der krasse Gegensatz zu unserer Welt ist. Erfolg ist gefragt, Umsatz ist gefragt, sich selber durchsetzen ist gefragt, wer es nicht macht, ist selber schuld. Ja, wir leben in einer Welt, die sich in einem immer höheren Tempo um sich selber dreht. Ich, meiner, mir, mich. Und ich glaube, hier setzt Paulus einen absolut krassen Gegenakzent. Einander höher achten als sich selbst. Und das ist der Auftrag an uns, an seine Gemeinde. Das ist auch wie immer wieder keine Forderung, die Gott nicht schon selbst erfüllt hätte. Ja? Wenn ich denke an Jesus, wie er seinen Jüngern die Füße gewaschen hat. Ja, Jesus, das ist auch so ein Ding in der Bibel, Jesus verlangt nie was von uns, was er nicht selber schon lange getan hätte. Er geht immer voran. Immer ist er das Vorbild. Ja? Dass der Herr der Herren, der Größte aller Könige, mächtiger als Donald Trump schon lange, der kniet sich hin und twittert nicht, sondern er wäscht seinen Jüngern die Füße. Ja? Das gibt's nicht, da gibt's noch keine App für eine Fußwaschung. Das muss man mit Hand machen und den Schmutz runterkrabbeln, je nachdem, und dann nachher mit Hand abtrocknen. Das riecht vielleicht. Stimmt. Garantiert. Ja, aber das macht Jesus uns vor. Das ist einander höher achten als sich selbst. Ich möchte euch gerne nochmal den 3. Vers aus unserem Predigtext nahebringen. Rechthaberei und Überheblichkeit dürfen keinen Platz bei euch haben. Vielmehr sollt ihr demütig genug sein, von euren Geschwistern höher zu denken als von euch selbst. Den anderen höher achten als uns selbst. Das hat auf jeden Fall was mit Demut zu tun, steht ja auch schon hier. Mit Ehrerbietung, ja, dem anderen gegenüber. Dass es eben mal nicht mehr um mich geht, wie so oft in meinem Leben, sondern um meinen Nächsten. Und ich glaube, der entscheidende Punkt bei dem einander höher achten als sich selbst, ist, was da steht, die Demut. Ich kann mir nicht vorstellen, wie das funktionieren soll, Demut von einem anderen zu verlangen. Ey, sei mal schön demütig jetzt. Klingt blöd, ist auch blöd, geht nämlich nicht. Demut kann ich nicht verlangen. Demut ist immer etwas, was ich selber bringen kann, was ich selber vorleben muss. Sonst geht's nicht. Und das ist echte Demut. Das ist eine innere Haltung. Einfach zu erkennen, dass ich nicht der Mittelpunkt dieser Erde bin. Und dass es nicht immer um mich geht. Weil das allen anderen ganz schön auf den Keks geht. Deswegen ist Demut. Demut ist eine tiefe innere Haltung, den anderen höher zu sehen. Und wahrscheinlich sind alle, die hier sitzen, sagen, jo, das wäre ja mal eine tolle Gemeinde, wenn wir uns hier so richtig gegenseitig ermutigen würden, wenn wir uns gegenseitig trösten würden und uns gegenseitig höher achten als uns selbst, wenn das mal so richtig gut funktionieren würde. Und die Frage ist, wie werden wir immer mehr zu so einer Gemeinde? Das werden wir nicht sein, wenn wir heute auseinandergehen, nicht auf einen Schlag. Aber die Frage ist, wie werden wir immer mehr dazu? Und ich bin überzeugt, das bleibt eine Aufgabe, bis Jesus Christus wiederkommt. Ja? Da haben wir alle dran zu knabbern. Lange. Wenn es um Gemeinschaft geht, um das Miteinander, dann sind wir so ein bisschen wie diese lustigen Gesellen da oben. Ja? Kennt ihr die? Die kennt jeder. Also sag mir irgendeiner, der nicht mit Legos gespielt hat. Ich glaube, selbst alle Mädels haben irgendwann mal mit Legos gespielt. Und das, ihr wisst, wie Legos funktionieren. Die funktionieren nur durch diese Noppen oben drauf. Das sind die Verbindungen. Nur über diese Noppen kann man die miteinander verbinden. Manche Steine haben ganz viele Noppen. Die können ganz viele Verbindungen eingehen und manche nur wenige. Und deswegen sind sie uns genauso ähnlich. Wir haben auch so Noppen, ja? Wir können auch Beziehungen eingehen. Manche ganz viele, manche nur weniger. Aber irgendwie hat jeder von uns immer noch so einen freien Nöpsby, den er gebrauchen kann, ja? Und das ist doch eine tolle Sache. Manche von uns können sehr viele Beziehungen haben, anderen fällt das schwer. Manche in der Gemeinde haben sehr gute Beziehungen, aus denen sich auch manchmal tiefe Freundschaften entwickeln. Das ist gut und schön. Aber was ist denn mit denen, die das nicht so hinkriegen? Die es nicht schaffen, all ihre Noppen mit Beziehungen und Freunden zu besetzen? Ja? Auf die wirkt das manchmal so, dass, ja, ist ja toll, wenn die anderen das haben. Aber warum haben immer nur die anderen Spaß und ich nicht? Und um diese Menschen geht es heute Morgen. Ja? Dass wir merken, wenn wir mittendrin im Wasser sind und sich alle um uns rumtummeln, dass da Menschen sind, die am Rande stehen. Die ein paar Noppen frei hätten, aber die will keiner von uns besetzen. Da will keiner andocken. Ja? Es geht nicht um mich, es geht um den anderen. Und das ist diese eigentliche Lösung, die innere Haltung, zu sagen, ich akzeptiere deine Schwäche. Ich akzeptiere, dass du die Probleme hast. Ich sehe das, ja? Ich sehe erstmal, dass da einer ist, der Probleme hat, der nicht andocken kann. Und wenn wir einander höher achten als uns selbst, dann müssen wir nach genau solchen Menschen Ausschau halten. Wo könnten wir noch andocken? Haben wir noch einen freien Noppen, um da anzudocken? Einander höher achten als sich selbst beginnt nämlich damit, dass ich den anderen überhaupt wahrnehme. Ich kann niemand höher achten, den ich überhaupt nicht wahrnehme, der unter meinem Wahrnehmungsradar ist, den ich überhaupt nicht sehe. Wenn ich überhaupt nicht erkenne, dass es nach dem Gottesdienst Menschen gibt, die alleine in der Ecke stehen, oder dass es Menschen gibt, die jeden Sonntag sofort ins Auto springen und wie gehetzt nach Hause fahren, dann muss ich mir doch die Frage stellen, warum ist das so? Und dann bin ich gefordert, als Mitglied dieser Gemeinde mal zu fragen, warum ist das so? Warum tust du das? Warum springst du sofort ins Auto und fährst weg? Hast du schlechte Erfahrungen gemacht? Was ist denn los? Hast du Streit? Oder bist du einfach nur enttäuscht, weil sich lange, lange niemand mit dir unterhalten wollte, auch wenn du nach deiner Meinung das ganz deutlich gezeigt hast, dass du gerne deine Noppen besetzt haben möchtest? Schauen wir uns doch heute mal um, nach dem Gottesdienst. Wo steht einer in der Ecke und weiß nicht so recht, mit wem er reden soll? Geh mal hin und biete ihm deinen freien Noppen an und sag, komm, ich polier den noch ganz kurz, da kannst du drauf andocken. Ja? Und wichtig aber auch ist immer diese Haltung der Demut. Wenn das mal klappt, dann kann das sein, dass du nur so ein Zwischenlego bist. Ja? Da sagst du, komm, wir dock mal bei mir an und komm richtig rein. Und das können, dann müssen wir auch wie ein Legostein auch wieder loslassen können. Sagen, du, wenn wir mal hier einer bei mir angedockt hat, kann sein, dass der irgendwann mal jemanden findet hier in der Gemeinde, der vielleicht die gleichen Hobbys hat. Dann muss ich bereit sein, auch wieder loszulassen. Sagen, komm, ich habe dich ja mit reingezogen, super gut. Und jetzt gebe ich weiter. Das ist eine ganz wichtige Kiste. Keiner von uns gehört dem anderen. Ja? Wir wollen miteinander verbunden sein. Wir wollen bereit sein, aufeinander zuzugehen, Verbindungen einzugehen, aber auch ruhig mal weiterzugeben. Dann nicht die beleidigte Leberwurst zu spielen. Ich habe dich zuerst entdeckt, ey, du gehörst mir. Nein, das ist Quatsch. Ja, das ist Demut. Das ist den anderen höher achten als mich selbst. Das Wohl des anderen ist mir wichtiger als meine persönliche Unterhaltung. Und das ist ja auch ganz normal. Ich meine, ich kann nicht jeden, den ich vielleicht mal zum Essen einlade, eine ganz tiefe Freundschaft beginnen. Aber im Grunde genommen kann ich jeden hier mal irgendwann zum Essen einladen. Und das kann ein Beginn einer Freundschaft sein. Und dabei dann mal überlegen, zu wem würde der passen? Ist das gut, wenn wir lange miteinander gehen? Oder gebe ich den vielleicht an einen anderen ab, der noch freie Noppen hat? Mal schauen. Fazit. Einander höher achten als sich selbst erscheint uns sehr oft als so unerreichbar. Das ist so weit weg. Ja, da kriegen wir doch nie hin. Könnt ihr doch vergessen. Brauchen wir also auch gar nicht erst anfangen. Das ist Quatsch. Jeder kann das schaffen. Das ist eine Aufgabe, die nicht nur die Gemeindeleitung hat und die wir auf keinen Fall nur denen überlassen können, die das sowieso richtig gut können. Kennt ihr? Es gibt so Leute, die sind sofort irgendwo drin, die haben nach 30 Sekunden ein super gutes Gespräch. Da sage ich, das können die doch machen, oder? Das muss ich doch nicht. Wenn wir so Leute haben, die so begnadet und begabt sind, lass die das doch machen. Nein, Quatsch. Die wären auch irgendwann überfordert. Hier ist jeder von uns gefragt. Wir müssen nur erkennen, dass hier heute Morgen irgendjemand hier ist, hier in diesem Gottesdienstsaal, den Gott mir aufs Herz legt. Und dann Noppen polieren und hin. Anfangen.